So, hallo Sven.
Hallo Andi. Herzlich willkommen beim Reisepodcast Hin und Weg.
Völlig falsch angemerkt. Herzlich willkommen bei Hin und Weg, dem Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Janze.
Okay. Am Ende kommt es aufs selbe raus, oder?
Nein.
Oh, grober Schnitzer. Corporate Identity darf nie angefasst werden. Muss so bleiben.
Aber woher sollst du das auch wissen? Als Inhaber und Gründer von zwei PR- und Marketingagenturen.
Wir haben heute große Aufgaben vor uns, finde ich.
Haben wir. Wir haben vor allem zur Einleitung, wir haben ein bisschen Housekeeping zu machen.
Ich finde das toll. Ich finde den Namen Housekeeping, finde ich, hast du dir toll einfallen lassen. Finde ich wirklich sehr, sehr passend. Und da haben wir eine Premiere. Und wer ist schuld an dieser Premiere?
Wir haben einen Hörerbrief bekommen von Ilse Müller aus Osnabrück. Lach nicht.
Ich freue mich. Ja.
Denn wir haben Rainer Stoll in der Schnellfragerunde gefragt, ob er lieber Gallo Pinto oder Bibeles Käse ist. Und wir haben nicht erklärt, was diese Dinge sind. Und diese Dinge haben natürlich einen Ursprung und auch einen regionalen Hintergrund. Möchtest du Gallo Pinto erklären, lieber Sven?
Ich glaube, ich bin besser im Bibeles Käse.
Bibeles Käse.
Entschuldigung.
Ich erkläre Gallo Pinto. Gallo Pinto ist das Nationalgericht von Costa Rica. Und Costa Rica ist natürlich die Hauptreisedestination von Rainer Stoll und seinen Reiseunternehmen, also da, wo seine meisten Reisen hingehen und stattfinden. Und Gallo Pinto ist eigentlich, glaube ich, sogar in Zentralamerika, nicht nur in Costa Rica ein Nationalgericht, sondern, glaube ich, in ganz Zentralamerika. Das ist so ein Reisgericht mit Bohnen und etc. etc. Du warst ja schon mal, Sven, du hast das ja schon mal zu dir genommen.
Es gab morgens, mittags, abends gab es Reis mit Bohnen. Nur die Beilage war dann irgendwie immer eine andere. Morgens war ein Ei drauf, mittags eine Kochbanane und abends ein Steak oder ein Fisch. Super.
Du machst tolles Marketing für Gallo Pinto. Auf jeden Fall, liebe Ilse Lorenz Müller aus Osnabrück, das ist Gallo Pinto, das Nationalgericht von Costa Rica. Für das hat sich Rainer Stoll in der Schnellfragerunde auch entschieden, denn die Alternative dazu war Bibeles Käse aus seiner Wahlheimat Baden. Sven, was ist Bibeles Käse?
Eine Quarkspeise.
Sven. Eine Quarkspeise. Oh Mann.
Was ist das?
Eine Quarkspeise. Du bist auch so eine Quarkspeise. Bibeles Käse, das ist ein körniger Frischkäse, der in, vor allem in Südbaden wird der gerne auf Stullen gegessen. Als
Entschuldigung, das ist kein körniger Frischkäse. Das ist eine Quarkspeise. Das ist ein Speisequark, der dann angemacht wird. Ein bisschen mit schönen Lauchzwiebelchen, dann Salz, Pfeffer. Wir hier in Hessen, wir machen dann, glaube ich, noch so ein bisschen Paprikapulver rein und sowas. Das hat eigentlich jede Region so ein bisschen. Und so als Vorspeisendip.
Alles klar. So, das bringt mich dann gleich zum nächsten Housekeeping-Punkt. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge habt oder uns erklären wollt, was Bibeles Käse wirklich ist, also Sven erklären wollt, was Bibeles Käse wirklich ist, dann könnt ihr es natürlich schreiben per DM auf Instagram. Unser Instagram lautet Hin und Weg Podcast und dort könnt ihr uns schreiben, wenn ihr euch beschweren wollt, Fanmail, Liebesbriefe an mich, Hassmail an Sven. Wie gesagt, an Hin und Weg Podcast auf Instagram per DM. Das ist hin_und_weg_podcast. Ein Unterstrich, das ist sowas wie ein liegender Bindestrich. Ja.
Ein fauler Bindestrich.
Ein fauler Bindestrich, ja. Da könnt ihr uns gerne schreiben, tut das gerne. Und wie gesagt, wir freuen uns auf ganz viele Hörerbriefe zum Thema Bibeles Käse oder gerne auch zum Thema Gallo Pinto.
Die dritte Frage,
die wir bekommen haben, ist, wer produziert diesen Podcast eigentlich? Wer macht die Musik? Wer schneidet den Podcast? Etc., etc., etc. Möchtest du diese Frage beantworten, Sven?
Ja, mache ich sehr gerne. Wir machen das selber. Also wir nutzen als Plattform, davon Schleichwerbung machen. Wir nutzen Zoom. Es gibt auch bestimmt andere tolle Plattformen. Skype kann man das bestimmt auch machen. Aber wir nutzen Zoom. Und ja, wir schneiden auch selbst unsere Podcast. Andi Janz hat die Musik komponiert. Wir schneiden das dann am Ende immer schön zusammen. Die besten Highlights und Höhepunkte der Sendung. Und ja, bislang, wir machen alles selbst. Learning by doing, sage ich mal.
Rede von Musik. Mats ab.
Hin und Weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Janz.
Ja, letzte Woche hatten wir einen tollen Gast. Wie gesagt, eben schon im Vorspann hatten wir Rainer Stolz zu Gast, mit dem wir ein ganz spannendes Gespräch, finde ich, hatten zum Thema Nachhaltigkeit. Was mir daran gut gefallen hat, ist, dass der Rainer das so eigentlich sehr klar formuliert hat, was er unter Nachhaltigkeit versteht. Denn das ist eigentlich gar kein abgehobenes Thema. Viele Leute denken Nachhaltigkeit, Umweltschutz, das sind so ESO-Themen, die alle sehr grün behaftet sind, die vielleicht, weiß nicht, manche Leute auch irgendwie ein bisschen sauer anstoßen. Und im Endeffekt das, was Rainer gesagt hat, was Nachhaltigkeit ist, so ein bisschen dieses Toilettenprinzip, das Schild, was manchmal auf den Toiletten hängt, ne? Bitte hinterlassen Sie diesen Raum so, wie Sie ihn gerne vorfinden möchten. Das war so das, was er gesagt hat, ne? Wir wollen diese Erde unseren Kindern oder den nächsten Generationen so hinterlassen, dass sie auf diesem Planeten auch noch gute Möglichkeiten haben, ihr Leben zu gestalten und weiterzuleben, ohne dass dieser Planet kaputt gemacht wird. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, wie er auch seine Reisephilosophie darauf aufgebaut hat. Ich weiß nicht, wie du es fandst. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Ja.
Natürlich fand ich es auch sehr spannend, aber ich will gar nicht, also interessierte Hörer können sich gerne das natürlich anhören, aber ich will gar nicht so viel von der Vergangenheit reden. Ich würde mich gerne auf heute konzentrieren, denn auch heute denke ich, dass es wieder eine spannende Folge wird. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute hier für euch. Aber was ist denn so das Oberthema?
Das Oberthema heute, lieber Sven und liebe Zuhörer, ist das Thema Reisen, Kultur und Reisekultur. Also wir haben das ganz bewusst so in drei Teile aufgeteilt, das Thema Reisen, Kultur und Reisekultur. Also wie reisen wir? Und ich weiß ja, Sven, dass du dich eigentlich gar nicht für Kultur interessierst, dass du Museen und Kirchen dir eigentlich am liebsten nur von außen anguckst und eigentlich nur Kneipen und Restaurants von innen. Was reizt dich denn dann trotzdem irgendwie am Reisen?
Wer hat dir das verraten? Wir waren noch nie zusammen unterwegs. Wer hat es dir verraten?
In vielen Ländern unterwegs gewesen gemeinsam. Das können wir den Hörern ja auch verraten. Ne?
Ja, ich gebe es zu. Nein, ganz ehrlich, ich renne jetzt nicht in jedes Museum in der Stadt. Und auch bei Kirchen verfahre ich eher nach dem Motto, kennst du eine, kennst du alle? Spaß beiseite. Natürlich, wenn ich in Rom bin, besuche ich den Petersdom, besuche ich die Vatikanmuseen. Und in Florenz besuche ich natürlich die Uffizien, die übrigens ein sehr schönes Café und Restaurant oben auf der Dachterrasse haben. Ja. Muss man mal gewesen sein. So, super Aussicht.
Da warst du bestimmt drin, bevor du im Museum warst.
Nein, ich verbringe wirklich auch gerne einen Vor- oder einen Nachmittag in diesem Museum und nehme mir Zeit dafür. Es gibt sogar Fotos, die kann ich ja gerne zukommen lassen, falls du mir nicht glaubst. Ich möchte gerne eine Gegenfrage stellen. Klar, die Museen verfügen über einzigartige Kulturschätze. Doch was findest du in diesen Museen nicht so häufig?
Ist das eine Fangfrage?
Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Ne?
In welchen Museen?
Ach, du denkst viel zu kompliziert. Aber ich will es dir gleich verraten, ne? Nicht, dass dir noch graue Haare wachsen oder sowas. Es sind Einheimische, Menschen, die in dieser Stadt leben und natürlich auch maßgeblich für den Flair einer Stadt stehen. Also verfahre ich doch lieber nach dem Motto, was wäre ein Besuch in einem Land, ohne auch die einheimische Küche zu genießen. Also ich versuche immer auch, wenn ich wo bin, die lokalen Spezialitäten einer Region oder einer Stadt zu probieren. Ich gebe zu, das geht manchmal schief. Und schmeckt mir auch manchmal überhaupt gar nicht. Selbstverständlich. War auch schon zweimal im Krankenhaus wegen solchen Geschichten. Aber solche Erfahrungen möchte ich auch nicht missen. Denn wenn es halt nicht schmeckt, probiere ich was anderes. So einfach ist das bei mir im Urlaub.
Also, liebe Zuhörer, Sven Meyer definiert also Kultur als die Lebensrealität der Menschen.
Ich würde gern noch etwas weiter ausholen. Oh, ich würde gern noch etwas weiter ausholen.
Mann, so tief bist du noch in keinem Podcast bislang gegangen. Oha, ich lehne mich jetzt mal zurück und lass dich mal über Kultur reden. Und zwar am Kopf und Kragen lasse ich dich.
Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Freund von den Lonely Planets und den TripAdvisors dieser Welt. Und natürlich können sie eine gute Hilfe sein, aber es kann halt auch sein, dass ich dort dann die Leute treffe, die ich vormittags oder nachmittags auch im Museum getroffen habe, was dann mir auch wieder nichts bringt.
Ist für die natürlich auch nicht so schön, wenn sie dich dann wieder treffen.
Natürlich nicht. Deswegen, wenn ich irgendwo in einer Stadt bin, frage ich immer in meinem Hotel oder beim Gastgeber von Airbnb nach, welches Restaurant oder welche Bar sie mir empfehlen würden. Und ja, wenn du mich fragst, ob ich in Italien lieber in die dritte Kirche der Stadt gehe oder lieber ein weiteres Restaurant suche. Du findest mich definitiv in einem Restaurant ein Fiorentina-Steak vor mir. Und wenn ich Glück habe, inmitten einer italienischen Familie und ich trinke und esse und unterhalte mich einen ganzen Abend lang. Und das ist dann Urlaub. Und tatsächlich, das sind doch die Geschichten, die wir zu Hause erzählen. Also klar, wir sagen, oh, die Uffizien, wunderbare Gemälde. Aber das war's dann auch schon. Und dann fängst du an, die Geschichte mit den Einheimischen zu erzählen, wo du die Kontakte hattest, wo du einen wunderbaren Abend gehabt hast, wo der Wirt noch dir eine Flasche Rotwein auf den Tisch gestellt hat. Das sind doch das, was dann Urlaub auch. Und da ich ja nicht nur auch privat viel reise, sondern auch geschäftlich und wir auch viele Famtrips und Pressereisen ja auch organisieren und wir auch heute eine Reisejournalistin zu Gast haben, kurz noch der Hinweis, auch bei Pressereisen oder Famtrips bin ich kein Freund davon, jede Sehenswürdigkeit der Stadt in einem Programm einzubauen. Journalisten brauchen Zeit und, ganz wichtig, Kontakte mit Einheimischen, um halt eine gute Medien zu finden. Das ist so meine oder unsere, die wir vertreten. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter, aber wir versuchen auf jeden Fall. Aber wenn du hier so ein raushaust nach dem anderen, dann definier du doch mal bitte Kultur für mich.
Also vorweg, du hast hier echt eine gute Chance an dir vorbeiziehen lassen, dich als kulturell und gebildet irgendwie auszugeben. Also, aber da hast du ja meine
Einladung. Vielleicht einer von beiden es versucht, oder?
Nein, also natürlich deine Definition von Kultur als Lebensrealität der Menschen, die ist ja eigentlich ziemlich deckungsgleich mit dem, wie ich es sehe und wie ich es eigentlich auf Reisen ganz gerne handhabe. Natürlich will man die Sehenswürdigkeiten sehen, natürlich auch mitnehmen, natürlich auch in die Museen Dinge sehen, aber eigentlich ist Kultur so viel mehr als eigentlich nur das, was wir sozusagen als Hochkultur, bildende Künste etc. definieren, die Museen, sondern wir reden von Kulinarik bis Kunst, von Mobilität, wie sich die Menschen in anderen Lebenskulturen fortbewegen, wie sie essen, wie Familien organisiert sind. Und das ist ja das, was Kultur und auch das Zusammentreffen von Kultur und Reisen ja eigentlich interessant machen, ne? Dass wir das alles irgendwie wahrnehmen und an uns aufnehmen und dann natürlich die Storys, die wir mitmachen. Also da liege ich von dir nicht so weit entfernt.
Sehr gut. Ne?
Mann, das ist ja heute echt harmonisch. Ja. Muss man sehen, dass wir das gleich wieder zunichte machen.
Ist mir fast zu harmonisch. Ich freue mich auf unseren Gast.
Also, ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Sie hat schon für die FAZ geschrieben, für die Welt, für Spiegel, für den Fokus, international auch, unter anderem für Business Traveler. Einige meiner interkulturellen Lieblingsbücher sind von ihr, unter anderem In 80 Fettnäpfchen um die Welt. Ein sehr spannendes Buch, wirklich. Da habe ich mich scheckig gelacht. Sie hat sich selbst einmal als die Asienhauser betitelt. Dabei hat sie nicht nur über Asien geschrieben, sondern über viele Regionen der Welt, unter anderem Reiseführer über Belgien. Sie hat ein Buch über Heilbronn geschrieben. Wir freuen uns sehr, dass sie heute bei Hin und Weg, dem Reisepodcast von Meyer und Andi Jans, zu Gast ist. Herzlich willkommen, die großartige Françoise Hauser. Hallo, Françoise.
Hallo. Hallo,
hallo François, schön dich zu sehen.
Das ist ja eine mega Intro, muss ich ja mal sagen hier.
Wir geben uns immer Mühe, unsere Gäste herzlich willkommen zu heißen, natürlich.
Zumindest tue ich das, ne? Du, ich muss dir eine kleine Story erzählen, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, aber wie ich das erste Mal über deinen Namen gestolpert bin. Und das habe ich ja auch dem Sven zu verdanken. Ich war, das muss.
Wie so vieles.
Eigentlich wie alles habe ich. Danke, Sven, dass es mich gibt.
Endlich sagst du es.
Nein, aber also das muss sechs Jahre oder so muss das her sein. Da war ich auf Geschäftsreise in Frankfurt und da bin ich dann, ich kam gerade aus Asien zurück und bin mit einer ganz miesen Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus in Frankfurt gelandet. Das war ganz aufregend mit Blaulicht und Tatütata und was ich nicht alles. Bin dann auch gleich in einer Isolationsstation gelandet, weil die alle Angst hatten, dass ich was ganz Schlimmes aus dem Ausland mitgebracht habe. Ich lag dann da wirklich 8 oder 9 Tage auf dieser Station im Frankfurter Krankenhaus im Nordend dort und anstatt mich zu besuchen, hat Sven eine seiner Mitarbeiterinnen vorbeigeschickt nach ein paar Tagen.
Darf ich nochmal ganz kurz einhaken? Du warst auf einer Isolierstation. Okay. Da kann man keine Besuche empfangen.
Doch, das konnte man. Man musste sich aber vorher in so einen Anzug zwängen und also in so ein ganz futuristisches Ding. Diese Mühe hast du nicht auf dich genommen, sondern hast eine deiner Mitarbeiterin geschickt mit einem ollen Pappkarton voller Touristik-Fachzeitschriften und ein paar Büchern, die du scheinbar selbst gar nicht gelesen hast. Und da war sage und schreibe das Buch von François drin, Gebrauchsanweisung für. Und das war so das Einzige, was in diesem ollen Pappkarton drin war, was mich interessiert hat. Und ich lag da wirklich 8-9 Tage und der Fernseher in meinem Zimmer, und ich hatte ein Einzelzimmer, der war kaputt. Da gab es nur NTV und das war gerade die große Griechenland-Finanzkrise, sodass ich dein Buch wirklich sehr verschlungen habe. Also,
hast du es auswendig gelernt?
Auswendig gelernt habe ich das ganz genau. Und so bin ich das erste Mal über deinen Namen gestolpert. Und ich glaube, 1 oder 2 Jahre später hattest du mich mal interviewt. Da wolltest du, glaube ich, eigentlich nur ein paar China-Zitate haben für einen Artikel in der FAZ über China-Reisen. Mhm. Da war ich dann sehr erstaunt, als ich dann irgendwie eine Woche später Anrufe von verschiedenen Menschen aus Deutschland bekam, dass ich irgendwie ein halbseitiges Porträt in der FAZ bekommen habe. Also da war ich dann, und irgendwie hat unsere journalistische und reiseveranstalterische Beziehung dann irgendwie so ihren Lauf genommen. Und ja, das mal so als Einleitung. Also
Ich möchte dazu, François ist immer so lieb und schickt mir ihre Bücher ins Büro und dann sind die immer bei mir, und immer wenn ich dann auf eine Fernstrecke gehe, also auf einen langen Flug vor mir habe, dann kralle ich mir immer ein Buch und lese das dann auf dem langen Flug, und so hatte ich halt noch verschiedene Bücher von François bei mir hinten im Regal stehen.
Das Buch in dem Karton war ungelesen und das rettest du jetzt auch nicht mehr.
Nein, also natürlich, die sind doch alle ungelesen. Die picke ich mir dann raus, wenn es halt auf die Fernstrecke geht.
Ich möchte noch mal was einfügen. Nur ein S hinten noch an meinen Namen dran, sonst ist es der Männername. Françoise.
Tja, Sven. Du Françoise. Podcast. Ne? Françoise, also, da muss ich mich wirklich für Sven entschuldigen. Sven ist nicht so polyglott, und das werden unsere Zuhörer heute im Lauf des weiteren Gesprächs auch noch merken.
Da war wohl die Vorrecherche nicht ganz so gut, Herr Jans, oder?
François, wir haben uns im Januar das letzte Mal gesehen. Da saßen wir in Hamburg zusammen, haben gemeinsam Chinesisch gegessen und uns noch gefragt, wie das wohl mit Corona und so weiter alles weitergehen wird. Mhm. Haben da noch ein bisschen Witzchen drüber gemacht. Wie ist es dir denn seither ergangen? Erzähl mal.
Also, ich sag mal so, ich habe natürlich kriege ich Corona mit, und natürlich sehe ich das und natürlich merke ich es auch. Und zwar schlichtweg deswegen, weil ich nicht mehr reisen kann. Ich wäre eigentlich jetzt gerade wieder zurück aus Japan. Bin natürlich gar nicht erst losgeflogen, ist ja klar, ne? Das ist das Schlimmste eigentlich. Ansonsten, naja, ich merke es, ich habe natürlich weniger Aufträge, ist klar, ne? Aber es ist, ich sag mal, es ist nicht der absolute Untergang bis jetzt. Aber das darf man auch gar nicht verschreien, weil ich habe ja auch keine Glaskugel und weiß ja auch nicht, wie lange das dauern wird, ne? Am schlimmsten ist einfach, nicht verreisen zu können.
Hm. Ja, und nicht wissen, wann es wieder losgeht, oder? Ja, ich glaube, das ist so. Also, dass man überhaupt gar nicht planen kann. Es kann in einem Monat sein, es kann aber auch tatsächlich 2022 erst in 9 Monaten sein oder wenn der Impfstoff da ist. Ja. Also, das steht alles so ein bisschen in der Schwebe. Fangen wir doch ganz vorne an. Du schreibst ja wirklich gefühlt jedes Jahr ein neues Buch, mindestens eins, eher zwei. Dazwischen noch zahlreiche Artikel, Reiseführer und so weiter und so fort für die FAZ, für die Zeit. Und den Spiegel. Wie bist du eigentlich zum Schreiben gekommen? Du hast ja eigentlich am Anfang ganz was anderes gemacht.
Also ich bin eigentlich Sinologin. Also sprich, ich habe China-Wissenschaften studiert, aber da ist man dann ehrlich gesagt auf dem Berufsmarkt nicht ganz so der Hit. Also die Arbeitgeber standen jetzt nicht Schlange, um mich einzustellen. Und dann habe ich allerhand Jobs gemacht, die heute in der Kategorie, ich war jung und brauchte das Geld, laufen. Also unter anderem auch ich habe Computersupport gemacht in so einem Callcenter, aber ich habe auch relativ lange für einen chinesischen Reiseveranstalter gearbeitet, inbound. Ganz harte Disziplin damals. Das waren die ersten chinesischen Gruppen, die nach Deutschland kamen und die sich, sage ich mal, nicht immer so benommen haben, wie man sich das so vorgestellt hat.
Aber die waren auch nur 36 Stunden da, oder? Weil es wahrscheinlich eine Europareise war.
Nee, die waren lange da. Das waren vermeintliche Delegationen und ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast so offen sagen darf. Das ist bestimmt alles schon verjährt. Die dann ein Jackett dabei hatten und ein Gruppenfoto so vor der Siemens-Zentrale in München oder so gemacht haben, damit man das zu Hause vorzeigen kann. Und den Rest haben sie dann halt verjuxt, Shopping, rumreisen und so. Das war schon echt spannend.
Das nennt man Dienstlaub.
Ja, also das war eine interessante Zeit. Und da habe ich dann den ersten Text geschrieben über Inbound aus China. Und so bin ich letztlich im Journalismus gelandet. Das fand ich total klasse. So eine volle Seite in der FVW, damals und dachte ich, das gefällt mir. Und mein Name steht auch noch drüber. Ja, und so habe ich dann angefangen.
Okay. Und dann bist du auch nicht mehr losgekommen. Dann hast du für dich entschieden, okay, das ist das, was ich machen möchte. Und plötzlich war die Seite in der RVW nicht mehr genug und man fängt an, ein Buch zu schreiben. Ich glaube, wir alle denken ja schon mal drüber nach, vielleicht ein Buch zu schreiben. Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen sollte. Wie war das bei deinem ersten Buch oder bei den Büchern, wenn du anfängst? Weißt du das noch?
Logisch, das erste Buch, das kann man sich vergolden und an die Wand hängen. Das war chinesisch-kulinarisch. Also das war quasi so ein kleines Buch, wie man chinesische Speisekarten liest. Und zwar auch dann, wenn man eigentlich kein Chinesisch kann. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in China unterwegs ist, man kann die Speisekarte nicht lesen und bestellt sich dauernd irgendwie so ekelhafte Sachen wie gebratenes Entengekröse oder sowas. Und alle drumherum haben was ganz Leckeres auf dem Teller, nur man selber nicht. Und ja, das war das erste kleine Buch, was ich gemacht habe.
Ja, also du wurdest durch gebratenes Entengekröse inspiriert.
Durch traumatische kulinarische Erfahrungen.
Mhm. Das ist auch ein schöner Buchtitel. Also was mich wirklich verblüfft hat, also auch in der Vorrecherche, als ich mir so ein bisschen angeguckt habe, was du schon alles gemacht hast. Also neben deiner journalistischen Tätigkeit, die ja wirklich unglaublich vielseitig ist. Aber wenn ich mir so angucke, die Vielseitigkeit deiner Buchveröffentlichungen, die ist ja wirklich schwindelerregend. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, ob das für dich genauso schwindelerregend ist, aber wo kommen diese unterschiedlichen Themen her? Du hast ja wirklich, also eins deiner letzten Bücher war ein Buch über Heilbronn. Also du bist aus Heilbronn, du sitzt auch gerade in Heilbronn, das einmal für unsere Zuhörer.
Ich bin nicht aus Heilbronn, ich sitze in Heilbronn, aber ich bin nicht aus Heilbronn.
Verzeihung.
Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Also ich bin ja so gestrandet, so ein bisschen, aus familiären Gründen und dann habe ich mir das... Ja, dann habe ich mir so überlegt, ich muss ja irgendwie, man kann einen neuen Wohnort nur mögen, wenn man ihn kennt. Und dann habe ich festgestellt, es gibt nicht mal einen Reiseführer, einen anständigen über diese Region. Dann habe ich einen vorgeschlagen und habe auch ein Buch drüber gemacht. 111 Orte, die man im Heilbronner Land gesehen haben muss. Und es hat mega Spaß gemacht, weil ich wirklich, also ich bin durchs Gebüsch gekrochen, um verloren gegangene Statuen zu finden und bin sonst wo in den Wald gejoggt, um hier alte Sohleabbauanlagen abzulichten und dergleichen. Also das hat wirklich Spaß gemacht und das war dann auch wieder so zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich lerne die Region kennen. Ja, und dann kann ich auch gleich ein Buch.
Gibt, also jetzt mal ganz, ganz neutral gefragt, 111 Orte in Heilbronn, die man gesehen haben muss. Ich bin vor ungefähr 25 Jahren einmal richtig versackt in Heilbronn. Mhm. War das schwierig, 111 Orte zu finden?
Nee, erstaunlicherweise gar nicht, weil das so eine Stadt ist, die komplett übersehen wird. Und die Leute hier auch irgendwie überhaupt, also viele jedenfalls, gar kein Bewusstsein dafür haben, dass ihre Stadt auch interessant sein könnte. Also ich bin hierher gezogen und das Erste, was ich von allen gehört habe, war, oh, aus Frankfurt. Oh Mann, das ist ja ein Abstieg. Das hat mir echt Angst gemacht.
Also, ich meine mich auch erinnern zu können, dass du am Anfang gar nicht so begeistert warst, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Nach Heilbronn zu ziehen.
Ich muss sagen, es war dann echt okay. Also ich bin jetzt mittlerweile 11 Jahre hier und ich warte noch immer auf den Kulturschock und es geht.
Vielleicht können wir das mal ganz kurz klären. Heilbronn, ist das in Franken oder ist das in Schwaben?
Das ist im Niemandsland zwischen Franken, Schwaben. Dann gibt es hier so ein paar, die auch sagen, da gibt es eine Badenser-Ecke in der Region. Ganz unterschiedliche Dialekte. Sie wissen es nicht genau. Können sie nicht entscheiden.
Von allen das Beste mitnehmen, oder? Ganz einfach.
Ja, aber das Komische ist, Franken reden ja nicht mit Fremden. Also fremd ist jeder, der noch nicht 20 Jahre da ist. Ne? Und ehrlich gesagt, Schwaben ja normalerweise auch nicht. Aber in Heilbronn, da quatscht nämlich jeder mit mir. Muss man jetzt mal so sagen. Also,
hast du denn nach Veröffentlichung des Buches den goldenen Schlüssel der Stadt Heilbronn bekommen?
Nee.
Noch nicht, ja.
Nee.
Ich habe nämlich gesehen, dass das Buch mittlerweile in der dritten Auflage ist.
Ja, ja, wobei, muss ich da ja mal eine Illusion nehmen, ne? Ja. Seit es digitales Drucken gibt, sagen ja die Auflagen nicht mehr viel. Früher hat man sich das ja sehr gut überlegt, wie viele Auflagen man macht, weil man diese Folien da, diese vierfarbigen Dinger da herstellen musste und das war teuer. Heute kann man auf Knopfdruck einfach weitermachen. Also es hat sich gut verkauft. Ich will jetzt mein eigenes Buch da nicht irgendwie unter... Wo stellt man das drunter? Unter
den Scheffel.
Den Scheffel, ja. Genau, unter den Scheffel. Da passt es auch nicht drunter. Aber Es ist diese Auflagen, die sagen nicht mehr so viel.
Na gut, da hast du mir eine Illusion genommen. Sven nimmt mir so viel Illusionen.
Dann können wir jetzt ja aufhören, ne?
Tagtäglich. Nein, genau. Wir versuchen es weiter.
Das war die letzte Folge von Hin und Weg. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Illusionen sind kaputt. Nein, aber nochmal auf das Thema Vielseitigkeit zu kommen. Also wo kommen die Themen generell her? Du hast was treibt dein Interesse, deine Neugier? Was, also diese unglaubliche Vielseitigkeit. Also du hast über die Malediven geschrieben, über Belgien, über China natürlich ganz viel, ne? Also viele Reiseführer über China. Aber was treibt dich an? Was inspiriert dich sozusagen?
Das ist gar nicht so einfache Frage, muss ich sagen, weil klar, China, das kommt natürlich aus dem Studium, logisch. Japan, das kam so gleich hinten nach, weil ich Familie in Japan habe. Also meine Tante lebt in Japan. Und das ist natürlich extrem praktisch, das heißt, da fährt man dann auch hin und dann passt das ja irgendwie auch ganz gut zur Sinologie zusammen, ne? Ja, und viele andere Sachen, das ist einfach Interesse. Es fiel mir halt so ein, oder ich habe das Gefühl, da muss mal ein Buch her, da gibt es noch keins.
Okay. Und
dann schreibe ich das.
Du scheinst ja dein Interesse schon als Student irgendwie in Asien gesehen zu haben und das hat dich bisher auch nicht losgelassen und du hast das Interesse an Asien nicht verloren. Wie kam das? Also wann wusstest du, dass du Chinesisch studieren möchtest und wann bist du dann das erste Mal rübergekommen? War das ein Kulturschock?
Also der Grund, warum ich Sinologie studiert habe, das wird man ja ganz oft gefragt, ne? Der ist so trivial, das kann man irgendwie fast gar nicht erzählen. Also es gab in Nürnberg einen Buchladen, der hatte auch ein paar chinesische Bücher, so Sprachbücher. Und die waren... Also die sahen ganz anders aus und wenn man die aufgemacht hat, dann haben die mega exotisch gerochen. Die hatten irgend so eine komische Druckerfarbe. Also man konnte die wirklich am Geruch echt identifizieren. Und ich dachte so, wow, das riecht nach großer Weite. Das riecht ganz anders als alle anderen Bücher, die ich in der Hand hatte. Und ich glaube, da ist dann so innerlich so die Entscheidung gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann habe ich das ausprobiert, ein bisschen Privatunterricht genommen, habe festgestellt, finde ich gut. Und mal ehrlich, es gibt doch nichts Cooleres, als mit einer chinesischen Zeitung irgendwo zu sitzen und die zu lesen. Das kann man gar nicht toppen.
Also toll, wenn man nicht nur so tut, als ob man sie lesen würde, sondern wenn man es auch wirklich kann.
Also ist definitiv. Schon gut, wenn man sie richtig rumhält, ne? Also das hilft natürlich bei der Glaubwürdigkeit.
Also ich habe Sven schon mit einer Fatz am Rhein sitzen sehen, die umgedreht war.
Du, eine Freundin von mir, die war beim Arzt und der wollte sie hier in Deutschland akupunktieren. Da sagte sie, nee, das will ich nicht. Und dann fing er so an, so, ja, das ist doch aber super. Und so sagt sie, ja, da brauchen Sie mich gar nicht überzeugen, aber nicht von Ihnen. Dann meinte er, wieso denn nicht? Und dann deutete sie auf die Kalligrafie an der Wand und sagt, die hängt verkehrt rum. Sie kommen mir mit keiner Nadel an meinen Körper.
Ach, wie schön. Du hast ja eine ganze Weile auch in China gelebt, ne?
Ja gut, ich habe ein Semester in Taiwan studiert und 2 Semester in der Folik.
Wo da? In welcher Stadt?
In Nanjing. Also in Taiwan war es Tainan und auf dem Festland war es Nanjing.
Mhm. Okay.
Du bist aber trotzdem viel seitdem in China gewesen, ne?
Ja, natürlich. Reisen.
Es ist ein bisschen klischeehaft zu fragen, aber es hat sich ja wahnsinnig viel geändert. Ich habe auch lange dort gelebt, aber wie hast du das wahrgenommen über die Jahre? Und ich will ohne dir zu nahe zu treten sagen, über die Jahrzehnte das wahrgenommen, diese Veränderung.
Mega, also da gibt es kaum Worte für. Ich weiß, dass ich nach ein paar Jahren, also ich meine, ich bin immer wieder nach China gefahren, aber nicht zwingend nach Nanjing. Und ich glaube, nach 3 Jahren bin ich wieder nach Nanjing gefahren. Also ich gebe jetzt mal ganz offen zu, ich war 92, 93 in Nanjing, das ist ja lange her, ne? Und ich bin da Mitte der 90er wieder hingefahren und zwar von, ich weiß gar nicht, vom Huangshan aus mit dem Bus. Und der Busfahrer sagte dann, wir sind da. Und ich so, ach Quatsch, das ist doch nicht Nanjing. Lass mich doch nicht verarschen. Das ist doch hier Skyline, ne? Und als ich da studiert habe, gab es genau 3 Hochhäuser und in einem von denen habe ich gewohnt. Nee, das ist Nanjing. Und da musste mich wirklich der Bus, die Passanten mussten mich überzeugen und sagen, doch, das ist Nanjing, echt, du musst hier aussteigen. Und da stand ich dann ratlos da und dachte, das gibt's doch nicht. Also unglaublich, ja.
Also heute ist Nanjing ja eine sehr moderne Stadt. Mhm. Wir vertreten ja Nanjing in China.
Aber was für eine Überleitung, ne?
Was für eine Überleitung. Aber es geht ja heute gar nicht um mich. Also ich finde Nanjing sehr aufregend, hat auch, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ruf, die Stadt in China. Große Studentenstadt, viele, viele wollen dort studieren. Ja, immer wenn ich in Nanjing bin, habe ich da auch sehr lustige Abende, werden oft eingeladen zu Banketts, die dann feuchtfröhlich enden. Und dann geht's noch weiter in das Studentenviertel. Ja, auch da kann ich mich noch blicken lassen. Und immer sehr, sehr lustig. Also ich finde es eine sehr, sehr interessante.
Sven hat sich im Vorspann auch schon ein bisschen offenbart mit seiner Idee von Kultur. Sven hat preisgegeben, beziehungsweise ich habe preisgegeben, dass Sven auf Reisen sich Kirchen eigentlich nur von außen anguckt und von innen eigentlich nur Restaurants und Kneipen. Das hat er hier mit Mölder bestätigt. Der Vorspann war übrigens auch viel zu harmonisch.
Das stimmt, definitiv. Aber fragen wir mal François, was machst du denn? Was machst du denn? Kirche und Museum oder Bar und Restaurant in Asien?
Auch alles. Ich meine, also gut, Tempel, ich komme ja nicht weit in Asien, ne? Muss ja dann eher so den Tempel nehmen. Da gucke ich schon auch mal rein. Museum, naja, also wenn es regnet, allemal, ne? Mhm. Bar und Restaurant schon eher. Oder einfach mal spazieren gehen in der Altstadt.
Ja.
So ein bisschen abbiegen, nochmal abbiegen, nochmal abbiegen, so. Und dann gucken, wie komme ich denn jetzt zurück?
Das habe ich recherchiert. Eigentlich wollte ich die Frage erst ein bisschen später stellen, aber das habe ich sehr oft bei dir gefunden, dass du sinngemäß sowas gesagt hast, man muss sich verlaufen, um eine gute Geschichte zu finden. Das heißt, tatsächlich dann nochmal die Frage, wie findest du Themen für deine Reisen? Du gehst, das hört sich an, als ob du völlig planlos in ein Land gehst, dann den Taxifahrer sagst, halt, ich will hier aussteigen, gehst dann dreimal rechts, zweimal links und dann fängst du an zu suchen.
Nee, das nicht. Aber ich sag mal, natürlich bereite ich meine Reisen vor. Klar, ne? ich guck auch mal auf den Stadtplan, was da so gibt. Ich lese natürlich Reiseführer und dergleichen. Trotzdem, es gibt ja immer dieses Phänomen, dass man nur das sieht, was man auch weiß, dass man es sehen kann. Mhm. Also man findet nur das, was man sucht. Und da muss man vielleicht dann auch einfach mal so ein bisschen loslassen und einfach mal losgehen und sich eben nicht immer nur mit einem ganz klar definierten Ziel durch die Stadt laufen, sondern einfach sagen, ich laufe jetzt mal los und dann folge ich so ein bisschen, ja, Instinkt wäre jetzt ein bisschen zu heftig, aber einfach mal gucken, wo ist nett, wo will ich hin, ohne drüber nachzudenken, ob das jetzt irgendwo hinführt. Und dann hat man natürlich auch Eindrücke, die man eben vorher nicht geplant hat. Ne? Also das ist ja, wenn ich halte hin und wieder auch mal so Vorträge über China. Und ganz klassisch ist, dass sich dann hinterher Leute melden und sagen, ja, ich war in China, aber das war ganz anders. Und ich sage mal, wenn drei Leute nach China fahren, kommen die mit 5 Eindrücken zurück und alle haben recht. Es ist wirklich so vielfältig und es hängt wirklich davon ab, was man auch sehen will und was einem auch Zufall serviert letztlich.
Ja.
Und diesem Zufall, dem muss man aber auch eine Chance geben, wenn man zu sehr durchgetaktet ist und gar keine Zeit mehr hat, irgendwie privat was für sich zu entdecken. Dann kann man auch nichts entdecken.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Was ich so spannend finde an der Art, wie du schreibst, ist, dass du Sachen artikulierst, also vor allem auch so kulturelle Beobachtungen, nicht kulturellen, da haben wir vorhin auch schon drüber geredet, Kultur im Sinne der Lebensrealität der Menschen, so diese einfachen, oft lapidaren, banalen Dinge im Leben. Und für mich, der ja auch lange dort in Asien, in China auch gelebt habe, habe deine Sachen eigentlich erst angefangen zu lesen, als ich schon längst wieder zurück in Europa, in Deutschland war. Du hast so viele Dinge, die Fähigkeit, so viele Dinge, die eigentlich ganz offensichtlich sind für jemanden, der schon mal da war oder dort gelebt hat, zu artikulieren, auf die man selbst gar nicht kommen würde. Also wie bist du darauf gekommen, so dieses kulturelle Auge in Schriftform zu bringen? Wie bist du da hingekommen? Weil das ist ja doch etwas, was die wenigsten Menschen haben. Natürlich gibt es interkulturelle Kommunikationskurse und dieses ganze Gedöns. Aber wo kommt das bei dir her? Kam das aus dem Sinologiestudium oder also diese Fähigkeit, diese Dinge aufzufassen und sozusagen in Worte zu bringen? Ganz, ganz besonders in diesem Buch, in 80 Fettnäpfchen um die Welt. Ich musste wirklich so lachen, als ich dieses Buch gelesen habe. Weil vor allem die Referenzen. Also, ja, diese Referenzen zu China einfach ganz, ganz herrlich. Ich wünschte eigentlich, ich hätte das Buch jetzt hier und wir könnten ein paar Ausschnitte vorlesen. Das ist eigentlich ein kleines Versäumnis. Aber wo hast du das her, diese Fähigkeit, diese Dinge in Worte zu fassen? Also das, was du siehst.
Das weiß man ja selber immer nicht so genau, wo man jetzt irgendwelche Fähigkeiten her hat. Aber was ganz klar eine Anregung war, überhaupt über solche Themen zu schreiben, ist, dass natürlich, also man lernt Menschen kennen und dann kommt euch die Frage, was machst denn du so? Und dann sage ich, na, ich bin Sinologin, dann weiß natürlich nicht jeder, was das ist. Und sage ich, das hat mit China zu tun. Und dann kommt natürlich immer irgendeine Reaktion. Und die ist nicht selten sowas wie, das sind doch die auch Hunde essen. Oder die sehen doch alle gleich aus, oder? Mhm. Und so ähnliche spontane Reaktionen, wo ich dann immer natürlich etwas ratlos dastehe, weil es ist so, ja, nein, nee, also ja, aber nicht wirklich. Und man müsste dann eigentlich ganz lange erklären, und um das wirklich rüberzubringen. Und da bietet sich ja ein Buch ganz wunderbar an.
Kannst du vielleicht den Zuhörern und auch uns vielleicht so mal ein Phänomen, was, wo dir auch wirklich selbst so, also so ein kultureller Aspekt, wo dir vielleicht auch schon mal die Kinnlade runtergeklappt ist. Also wodurch ich sagen muss, da war ich echt erstaunt. So vielleicht was ganz Lapidares aus Rückreis in Asien oder sonst wo.
Das ist jetzt, also ich muss, da habe ich so eine Flut von Bildern, weil ich finde, dass, wenn ich in China bin, da habe ich eigentlich dauernd so Eindrücke. Also ich sag's mal so, es gibt Länder, die finde ich langweilig, weil sie nicht die Mühe machen, einem wirklich auf den Senkel zu gehen. Und in China, das ist so entweder total super oder ich sitze abends im Hotel und mir kommt der Dampf aus den Ohren, weil ich mich über irgendwas aufrege. Das finde ich aber gut. Und ich sag mal, weil in China sind Selbstverständlichkeiten keine Selbstverständlichkeiten. Und da kommen wir auch uns dann wieder auf dieses Interkulturelle, dass man natürlich nur in der Begegnung mit einer fremden Kultur erstmal erkennt, wer man selber ist. Hm. Also ich erinnere mich an so eine Marktszene, da war ich einkaufen in Nanjing nach ein paar Wochen. Also mein Chinesisch ging dann gerade so. Und zwar war es dann genug, um festzustellen, hallo, die anderen zahlen ja viel weniger. Ne? Man meint bei dem Markthändler, wo ich immer einkaufe, der hat mich mal fürchterlich übers Ohr gehauen. Und dann habe ich gesagt, ja, hör mal, du hast mir doch gerade viel zu viel Geld abgenommen. So, dann haben wir uns total gestritten und zum Schluss habe ich in die Kasse gegriffen, habe mir das Geld wieder rausgenommen und dann haben wir uns da rumgeschubst und angebrüllt und dann waren wir fertig und dann schüttelte er sich so ganz kurz und sagte, na gut, ich hätte auch noch frische Erdbeeren, willst du auch noch ein paar kaufen? Und das ist so eine Szene, die wäre in Deutschland nicht gegangen. Ich habe da auch weiter eingekauft.
Okay.
Wir kannten uns dann.
Es ist wirklich faszinierend mit China. Es ist so groß und ich glaube, jeder von uns dreien waren bestimmt schon 20, 30 Mal in China. Und wenn ihr habt da gelebt, längere Zeit, ich würde mir nicht zutrauen zu sagen, ich kenne China oder ich verstehe China oder ich verstehe Chinesen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie denke, ich verstehe jetzt irgendwas, kommt garantiert, passiert irgendwas, was mich wieder vor den Kopf stößt und wo ich wieder sage, damit konnte man jetzt nicht rechnen oder ich konnte damit nicht rechnen und das hat es mir China mal wieder gezeigt.
Aber Sven, das ist doch wunderbar.
Ja, das ist toll. Ja.
Also das Gefühl, wenn ich in den Flieger nach China steige, dann setzen sie 1,3 Milliarden Menschen zusammen und überlegen, wie wir die Françoise noch überraschen können. Ja, da fällt uns ja noch was ein. Ja. Ne? Und das ist irgendwie, also ich denke, wenn ich Romanistik studiert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nach ein paar Jahren an so einen Punkt gekommen, wo ich sagen würde, jetzt kenne ich das. Das ist gut. Ne? Das ist auch ein schönes Gefühl von zu Hause und so. Aber ich glaube, China, da könnte ich jedes Jahr 5-mal hinfahren und sie würden mich immer noch überraschen.
Ja.
Das ist irgendwie auch, finde ich, eine ganz, ganz tolle Sache, überhaupt in Asien.
Ich erinnere mich noch sehr gut an mein allererstes so Schlüsselerlebnis. Das kommt mir gerade in den Kopf. In meinem allerersten Job in China. Da wurde ich empfangen von meinem, ich glaube, das war mein Hoteldirektor. Ich habe ja im Hotel gearbeitet. Der hat mich, sein Assistent, in sein Büro gebeten und war mitten im Sommer, es war im Juli oder so, es war wirklich 38 Grad draußen. Die haben mich dann hingesetzt an so einen Holztisch. Und dann kam der Assistent und der hat mir ein großes Glas, ein großes Wasserglas mit heißem Wasser hat er mir hingestellt. Ne? Und ihr lacht, ihr wisst, was das bedeutet. Aber ich saß da und ich hab gedacht, der konnte kein Englisch, ich konnte kein Chinesisch, stellt mir wirklich ein großes Wasserglas mit dampfendem heißen Wasser in. Und ich habe mich natürlich gefragt, was soll ich denn jetzt damit? Soll ich mir die Hände damit waschen, das Gesicht? Aber wo ist das Tuch zum Abtrocknen? Und ich saß da wirklich und habe wirklich ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Es war zwar Klimaanlage, aber ich habe wirklich gedacht, was mache ich jetzt falsch? Was soll ich damit machen? Bis der Hoteldirektor reinkam und angefangen hat, an diesem Glas heißem Wasser zu zippeln. Ne? Und natürlich in China, chinesische Medizin etc. Man trinkt dort heißes Wasser, kaltes Wasser soll schlecht für den Magen sein etc. Aber das hat mich wirklich, das ist so ein Ding, das hat sich so eingebrannt bei mir. Also immer noch so ein schönes Erlebnis, weil ich wirklich dachte, ich muss mir jetzt irgendwie das Gesicht damit waschen.
Aber trinkst du jetzt weiter warmes Wasser oder wäschst du dir nur das Gesicht damit?
Du weißt, dass ich mich nicht wasche.
Aber weißt du, das nehme ich immer als Beispiel, wenn mir Leute sagen, dass ihnen die chinesischen Touristen irgendwie so ein bisschen auf den Senkel gehen, weil das so viele sind in Europa. Na gut, derzeit ja eh nicht, ne? Mhm. Dann sage ich mal, denen habt ihr das zu verdanken, dass ihr einen Wasserkocher auf dem Zimmer habt. Das gab es nämlich früher nicht. Das gibt es erst, seit wir chinesische Touristen in Europa haben. Mhm. Und seitdem kann man sich auch überall im Hotel, heißes Wasser machen.
Ja. Du bist ja Asien-Expertin und du will das jetzt gar nicht auf China nur beziehen, sondern wirklich weiterfassen auf Asien. Für manche ist das ja wirklich sehr, sehr weit weg. Und ist es ja auch, und die Kultur ist eine vollkommen andere. Wie sehr regst du dich darüber auf, wenn du in Zeitungen, Zeitschriften von Kollegen ein Artikel über eine Destination in Asien liest und du ganz einfach sofort erkennst, der Artikel ist aus Deutschland geschrieben, die Person war nie in Asien unterwegs, war nie in Japan, China oder in Korea, sonst hätte er diesen Artikel nie geschrieben. Wie oft kommt das vor und wie sehr regt dich das auf?
Also ich glaube, dass ich Artikel sehe, die wirklich, sage ich mal, kalt geschrieben wurden, ohne dass man da war, das lese ich nicht oft. Aber ich lese oft Artikel, wo ich merke, da hat jemand eine sehr kurze Reise gemacht, sich ganz offensichtlich vorher nicht gut vorbereitet und hinterher genau das aufgeschrieben, was er vom Reiseleiter quasi in die Feder diktiert bekommen hat. Also nicht, dass der Reiseleiter ihm das aufdrücken wollte, sondern einfach, das ist ja halt das, was man dann hört und das kann man dann auch nur wiedergeben. Also richtig aufregen tue ich mich eigentlich nicht, weil ich
glaube, das ist ein Auftrag, den du besser erfüllt hättest, oder?
Ja, ich meine, ich versuche ja auch, sage ich mal, selber Asien zu verkaufen. Das gelingt mir ja durchaus ganz gut. Was mich viel mehr aufregt, Sven, so richtig aufregt, wo ich hier Schaum vor Mund habe und Dampf aus den Ohren kommt, ne, ist, wenn ich einen wirklich korrekten Artikel abgebe und dann wird er mir verbessert. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, welche Zeitung das war. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Dunkeln. Aber da gab es eine, die mir dann rein verbessert hat. Der Shintoismus in Japan sei eine Abart des Buddhismus. Und ich habe es gesehen, als gedruckt war, mit meinem Namen. Und da geht mir die Stimme gleich eine Oktave hoch. Da kriege ich ja hysterische Anfälle, weil das natürlich nicht so ist, weil das mega peinlich ist, wenn ich das angeblich geschrieben habe. Und sowas passiert durchaus. Also dass dann irgendwo ein Redakteur meint, er müsse das irgendwie noch verbessern oder verkürzen.
Warum machen die das? Warum? Weil sie tatsächlich meinen, sie wissen es besser oder weil das besser irgendwie sich liest? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, manchmal ist es ein bisschen Territorialgehabe. Manchmal ist es auch gar nicht mit böser Absicht. Also das ist jetzt nicht so, dass die mir da was reinwirken wollen, sondern das ist so ein, die pfuscheln halt dann im Text rum.
Ja.
Also ich glaube, da gibt es keine besondere Tiefe dahinter.
Okay.
Der verschlimmbessernde Redakteur.
Ja. Yeah.
Also natürlich nicht immer, aber das kann passieren und da reg ich mich dann wirklich auf, weil das eben völlig unnötig ist.
Ich wollte nochmal auf deine Zweierbuchserie zurückkommen, weil ich die so klasse fand. Die 80 Fettnäpfchen. Du hast da noch ein Follow-up geschrieben in 80, war das Phobien oder Ängste?
Ängsten.
In 80 Ängsten um die Welt. Da wollte ich dich einfach mal fragen, was war denn so dein gefühlt schlimmstes Fettnäpfchen? Also du hast in diesem Buch, hast du 80 kulturelle Fettnäpfchen aufgezählt und hast das sehr humorvoll aufbereitet. Klasse Buch, wirklich, musste sehr lachen. Aber was war so für dich, also wenn du ein Fettnäpfchen rauspicken müsstest, was war denn so für dein schlimmstes Fettnäpfchen auf den vielen, vielen Reisen, die du Jahre
also gemacht hast? Also ich glaube, es ist ganz schwer, da so eine Hitliste zu machen, so Number One, Two, Three, das geht nicht. Aber es gibt eine Kategorie, die ich besonders schlimm finde, weil sie quasi unausweichlich ist. Das ist dieses, wenn wir als Deutsche, und da nehme ich mich gar nicht unbedingt aus, ne, so ganz direkt das sagen, was wir denken. Und das sind ja manchmal so richtige Versenker. Also ich war auf so einer kleinen Pressekonferenz auf den Philippinen mit dem philippinischen Tourismusminister und ich habe so das Gefühl, auf den Philippinen, da ist ganz oben der liebe Gott und dann kommen auch gleich die Minister. Ne? Das ist so schon ganz, ganz weit oben. Und der fragte dann so in die Runde, ob wir denn so Vorschläge hätten, was man so auf den Philippinen verbessern könnte. Und dann sind ja die Engländer sind ja dann so dabei und sagen, you may want to und I suggest. Und der Deutsche, okay, also hier, dann so die Finger abgezählt, you must. 1, 2, 3, 4 und dann Knüppel hat. Ne? Und dieser, ich hatte das Gefühl, dass der überhaupt nochmal ausreisen durfte, war ein Glücksfall. Ne?
Was hattest du denn vorgeschlagen?
Also ich habe gar nichts vorgeschlagen. Ich war das nicht, das war jemand anders.
Ach so.
Ich habe einfach mal die Klappe gehalten, weil ich den Eindruck hatte, dass das nicht wirklich eine ernsthafte Frage war.
Ja, es ist in Asien eine
Geste.
Manchmal besser zu lächeln und zu nicken.
Also in der Hierarchie zumindest nicht.
Ja, ne? Genau.
Und wie gesagt, also das waren ganz knallharte Ansagen. So hier müsste man mit den Slums aufräumen, das ist ja fürchterlich, wie viele Arme es hier gibt. Ne? Dein Modell, da war irgendwie auch keine Zucht drin. Ne? Also das sind so, Mal davon abgesehen, dass man da inhaltlich auch über Dinge diskutieren kann, aber einfach, sage ich mal, die Präsentation der Kritik, also da drehen sich mir heute noch die Zehennägel hoch.
Ja, ja.
Das hat man oft, finde ich.
Ja. Hast du dich fremd geschämt?
Schon, ja.
Sven, der Andi. Fettnäpfchen in deinem Leben sind, derer gibt es ja viele, ne?
Ja, also ich könnte wahrscheinlich auch locker ein Buch füllen mit 80.
Ich glaube, dein ganzes Leben ist so ein Tanz Welt. Zwischen den Fettnäpfchen, ne?
Wenn eins da ist, hey, schwupps, bin ich drin. So einfach ist das. Nein, Sven ist wirklich Meier. So. Ich scheine
der Abstand zwischen zwei Fettnäpfchen.
Ich habe dafür ein Talent, ist halt so. Hab ich angefangen mit zu leben, ändern kann ich es eh nicht. Und ja, eine Hitliste da jetzt zu machen, ist fast unmöglich. Mhm. Es kommen fast wöchentlich oder täglich neue Fettnäpfchen dazu.
Ja, übrigens, Sven, das ist doch normal. Das ist doch normal. Ja. Ich meine, es gibt keine Möglichkeit, und da, ich glaube, da ging es auch in diesen 80 Fettnäpfchen bei mir im Buch drum, nicht rauszuarbeiten, dass es Fettnäpfchen gibt. Das weiß jeder, der mal im Ausland war. Sondern ich habe diese Fettnäpfchen nach Bereichen sortiert, also zum Beispiel Essen oder erste Begegnung oder Religion. Und damit dann halt auch gezeigt, dass es keine einzige Verhaltensweise gibt, die überall gilt. Sondern im Gegenteil, dass alles, was ich mache, irgendwo falsch ist und irgendwo richtig ist. Und das ist nämlich, das ist eine ganz große Erkenntnis, dass es eben das nicht gibt. Und dass es das selbst in einem Land nicht gibt und nicht in einer kulturellen Ebene, also wenn ich weiß, wie ich mich mit den New Yorker Gangs auseinandersetze, dann weiß ich noch lange nicht, wie ich bei einem Empfang mit Harvard-Professoren mich zu verhalten habe.
Ich sehe das auch so. Also wenn ich in China oder in Asien bin oder in Japan, ich gebe mein Bestes, ich versuche mich gut zu benehmen, wenn ich beim öffentlichen Empfang bin. Ich weiß, dass ich hunderte von Fehlern mache. Ich versuche die Fehler zu vermeiden, von denen ich weiß, dass die nicht gerne gesehen werden, also Stäbchen in die Reisschüssel stecken und sowas, sollte man partout nicht machen. Ich hoffe halt immer auf den Gastgeber, dass er sieht, oder das sieht er ja auf jeden Fall, dass ich eine Langnase bin und mir dann halt auch so, dass meine Fettnäpfchen, die ich da so mache, auch verzeiht. Und bisher hat man es mich sehr, sehr selten spüren lassen, dass ich da tatsächlich in ein Fettnäpfchen getreten bin. Aber bevor ich Andi gleich natürlich auch frage, was sein schlimmstes Fettnäpfchen ist, wir alle kennen die Situation in China, wo wir neben dem Gastgeber sitzen und es kommt irgendwie, es wird eine neue Köstlichkeit, eine lokale Spezialität auf den Tisch gebracht und der Gastgeber, und man denkt nur, ich will es nicht essen, ich will es wirklich nicht essen. Und dann nimmt der Gastgeber diese Schüssel, tut es dir auf den Teller und dann hast du dieses Gefühl, oh Gott, ich muss es jetzt essen, weil er dich auch so mit hoffnungsvollen Augen anschaut und auch noch irgendwie den Daumen hebt und sagt, oh, ist gut, ist gut. Und du, dann sitzt du vor deiner Schildkröte, vor deiner Seegurke oder was halt die chinesische Küche so hergibt. Dabei, ich will jetzt auch gar nicht über die chinesische Küche lästern, es ist für mich die beste der Welt, definitiv. Aber wir alle kennen die Situation. Wie kommt ihr da raus?
Du, Sven, ich war in Taiwan vor ewigen Zeiten mit meiner damaligen Lehrerin, die war so alt wie ich, ne, auf den Penghu-Inseln. Und das war damals so, ich sag mal, wenn es so eine Definition von der Arsch der Welt gäbe, das war das damals, 100% deckungsgleich. Und die Oma hat gekocht und das war fürchterlich. Man hat überhaupt nicht identifizieren können, was das ist. Und ich habe erstmal sofort eine Seafood-Allergie vorgetäuscht und also Vegetarierin, ne? Das ist mir dann schon ein bisschen so im positiven Bereich. Und wir haben da, oh, das war fürchterlich, da waren noch Freunde dabei und wir haben uns gequält und die war sauer, weil wir das nicht gegessen haben. Und dann kamen ihre Kinder rein, guckten auf den Tisch und sagten, Oma, was hast denn du wieder für einen ekelhaften Scheiß gekocht? Das kann doch keiner essen. Ja, super. Und wir haben uns das reingewürcht. Und da sieht man dann auch, dass nicht alles interkulturell ist. Ne?
Ja. Sehr gut, sehr gut. Andi, hast du auch schon mal gekocht und die Leute mussten es dann essen oder was war dein schlimmstes Fettnäpfchen?
Also wenn ich Gäste aus dem Ausland habe, dann koche ich auch immer für die Saumagen und was weiß ich nicht. Nee, aber ganz ehrlich, also das ist ja, was ich an diesem Fettnäpfchen prinzipiell auch ganz spannend finde. Wir, wenn wir unsere eigene Kultur verlassen, wir verlassen unsere Komfortzone. Und das ist ja eigentlich das, was am Reisen auch spannend ist. Und Max Gold, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Autor, der hat ja mal gesagt, Prinzipienreitern, denen steht die Welt nicht offen. Ne? Man muss so seine Prinzipien auch ein bisschen zu Hause lassen, wenn man die Welt sehen möchte. Und ich finde, das ist eigentlich so eine ganz einfache Aussage, aber wenn man sich das mal vorhält. Aber jeder hat seine Prinzipien, jeder hat seine Grenzen, jeder hat seine Vorurteile. Und Vorurteile, denke ich, sind auch wichtig, wenn man sich im Leben orientieren will. Aber die Frage ist halt, wie weit weicht man die auf? Und ich bin ja auch nicht wenig gereist. Und wenn für mich in einem chinesischen Bergdorf an der vietnamesischen Grenze, wo noch nie eine Langnase, ein Weißer gesehen worden ist, wenn da für mich in einem Dorf irgendwie, und das ist alles schon passiert, da wurde dann eine alte Bergziege für mich geschlachtet. Und ich bin kein Freund von Ziegenfleisch.
Bei mir war es mal ein Huhn nur.
Ja, da kannst du von Glück reden. Aber wenn dann für dich eine Bergziege geschlachtet wird und die wirklich mit Kopf und Füßen und allem drum und dran in einen riesigen Topf geworfen wird, in so einen Kannibalenkopf auf einem riesigen Feuer, dann für dich gekocht wird, da war dann der lokal gebrannte Schnaps so ein bisschen das, was das gerettet hat. Aber du kannst natürlich nur schwer Nein sagen dazu, weil das ist natürlich eine große Ehre, ein großes Privileg, wenn jemand in das Dorf dort kommt und wenn dann für dich extra ein Tier geschlachtet wird, ne, vor deinen Augen. Wie sagt man dann, nein, ich bin Vegetarier, ich bin vegan, das ist sehr schwierig. Und das ist halt so der Moment, wo man sich überlegen muss, so, wie weit geht meine Komfortzone? Da gibt's kein falsch und kein richtig, aber das ist ja auch das, was das Reisen am Ende des Tages irgendwo spannend macht, wo wir dann auch an unsere Grenzen stoßen und auch selbst ein bisschen erkunden, wie weit gehen wir. Da gibt's auch kein schwarz und weiß, da gibt's keine vorgeschriebenen Lösungen für. Aber das ist halt so das, was das Reisen dann auch wirklich, wenn das so an unseren esoterischen Kern, würde ich jetzt sagen, auch wirklich dann ganz spannend macht.
Weißt du, Andi, ich glaube, das größte Problem ist, finde ich, gar nicht mal diese ganz fremden Situationen, wo man ganz klar sagt, das ist fremd, das habe ich noch nie erlebt, da weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Das kann man ja irgendwie ganz gut wegstecken. Problematisch ist, wenn die Dinge so aussehen wie zu Hause und eine völlig andere Bedeutung haben. Also wenn mich in Asien jemand anlacht, dann kann das eine ganz andere Bedeutung haben als zu Hause. Also es kann natürlich auch einfach Sympathie sein, das kann aber auch Verlegenheit sein, ne? Oder auch nicht nur in Asien, so, ich sag mal so Sachen wie, Mensch, komm doch mal vorbei. Also mein Mann ist aus Rumänien und wir haben dann immer so mit der rumänischen Verwandtschaft, haben wir irgendwann mal eingeführt, wenn ich dann frage, willst du einen Kaffee? Und dann sagt sein Bruder, nee, dann sage ich, ist das ein deutsches Nein oder ein rumänisches Nein? Dann sagt er ein rumänisches Nein. Also dann ja, genau, mit Milch oder ohne. Und das ist es. Dieses Nein ist ein höfliches Nein, das nochmal Nein und dann ja. Aber eben in Deutschland ist ein Nee, weil dann gibt es halt keinen Kaffee. Mhm. Tschüss, ne?
Ja. Ja, ich glaube, so langsam kommen wir auch zum Ende dieses Podcasts. Aber wir sind ja noch in der Covid-19-Pandemie. Und wenn du wieder reisen könntest oder wenn jetzt alle Grenzen weltweit wieder geöffnet, wohin würdest du zuallererst reisen und was würdest du dann sehr, sehr gerne planen, weil du es sehr, sehr gerne noch sehen möchtest?
Also was wäre deine Bucketlist, Françoise?
Meine Bucketlist ist randvoll, aber ich glaube, meine allererste wäre wirklich die Reise, die ich jetzt auch absagen musste, nämlich nach Japan.
Okay.
Da hätte ich jetzt Lust drauf. Das wäre so eine, wie soll ich sagen, das ist so eine bequeme Destination, exotisch, aber bequem. Und da wäre mir jetzt genau danach.
Okay. Wir haben am Ende des Podcasts noch 10 Speed-Fragen, wo wir dir 2 Alternativen vorstellen. Du musst dich für eine entscheiden. Ich sehe gerade, wir haben nicht drin China oder Japan. Deswegen will ich dir die Frage vor der Speed-Frage stellen.
Da würde ich mich komplett verweigern.
Ja, die beiden Länder sind total unterschiedlich, ne? Also das müssen wir den Hörern mal sagen. Also man kann die beiden Länder nicht vergleichen. Aber wo siehst du den Reiz in Japan? Wo siehst du den Reiz in China? Ich glaube, China haben wir abgehandelt, einfach wegen der Vielfältigkeit und weil man es nicht wirklich greifen, verstehen kann. In Japan?
Also ich sag's mal so, für mich ist China wie so ein, naja, wie so eine Gruppe lustiger Ruhrpott-Leute. Da geht was ab, da ist immer ein guter Witz, da passiert was, ne? Aber alles ein bisschen rau und Japan ist viel gesitteter, sehr ordentlich, sehr ruhig.
Das gefällt dir besser?
Nee, nicht. Also ich sage nicht, dass das Ordentliche und Ruhige besser ist, aber in Japan kann ich alles machen. Ich kann in Tokio nachts um 2 alleine durch das Rotlichtviertel laufen und das ist komplett sicher. Das finde ich total angenehm, dass ich überhaupt nicht aufpassen, gar nicht gucken muss. Also ich war einmal in Südamerika und ich war da völlig unfähig, weil ich dieses Gefühl dafür gar nicht mehr habe, dass mir da einer jetzt das Portemonnaie klauen könnte oder mir einer über den Schädel ziehen könnte oder dass man abends nicht draußen sitzen kann. Ich mal so, wieso denn? Ne?
Ja, ja.
Und deswegen hätte ich jetzt Lust auf Japan, aber ich finde beides ganz toll.
Okay. Gibt es noch ein Land, was du unbedingt noch bereisen möchtest? Fehlt dir noch eins?
Oh, viele,
und drüber schreiben möchtest?
Da fehlt mir ganz viel. Ich möchte Kambodscha noch mal richtig sehen. Das habe ich nur so auszugsweise gemacht. Burma war ich noch nie, das würde ich total gerne machen. Laos. Laos, weil ich habe diese ganzen Laos-Krimis gelesen von Cotterell und das sollte ich mir dann mal angucken. Da war ich noch nicht.
Okay.
Sehr schön. Nachdem Sven nun seine Kunden hier werbeträchtig platziert hat, kommen wir zur ersten Speedfrage. François, Sushi oder Matjes?
Obwohl, keins von beiden. Ich bin Fisch voll eklig.
Wie überlebst du dann in diesen Ländern?
Na, ich lerne den Satz, dass ich keinen Fisch esse.
Okay. Aber du hast auch in der Vorrecherche mal gesagt, dass du nicht alles isst. Also das dann wirklich, aber du findest immer was.
Natürlich, klar.
Gibt ja meist immer genug.
Natürlich, okay. Gibt immer was.
Lesen oder schreiben?
Lesen.
Mhm. Heilbronn oder Hongkong?
Hongkong, oh Mann.
Du weißt, es könnten auch Leute aus Heilbronn zuhören, ne?
Ja, wahrscheinlich sogar mehr als aus Hongkong.
Ich glaube, die wissen das.
Ja, dann wird das mit dem goldenen Schlüssel aber nichts, ne? Nee.
Fünf-Sterne-Hotel, Airbnb oder Camping?
Na, Fünf-Sterne-Hotel, was glaubst du denn? Sven, ich kenne jede Kakerlake in Asien persönlich. Ich muss sie nicht zweimal treffen.
So, jetzt bin ich gespannt auf deine nächste Antwort. Mal gucken, wie versiert du wirklich bist. Also, Schmingus Dingus oder Kanamara Matsuri?
Ich nehme die Matsuri.
Ja, vielleicht müssen wir das erklären. Wir haben ja diese Woche... Kriegen wir wieder Hörerbriefe, wie beim letzten Mal. Kennst du Schmingus Dingus?
Nö, aber ich weiß, was eine Matsuri ist und dann nehme ich das, was ich kenne.
Schmingus Dingus, das in vielen osteuropäischen Ländern ist das zu Ostern. Das ist so ähnlich wie dieses Wasserfest in Thailand, wo sich die Leute öffentlich mit Wasser bespritzen und besuchen.
Das heißt wirklich Schmingus Dingus?
Schmingus Dingus, ja, in Polen, ja, genau. Tag, das ist um die Osterzeit herum, aber unsere Hörer werden sich ja korrigieren, wie unbewandert wir sind kulturell. Schmingus Dingus, das Wasserfest in Polen, aber gibt es auch in anderen osteuropäischen Ländern. Und das Kanamara Matsuri, das ist das Fruchtbarkeitsfest, ne, in Japan, das Festival. Ne?
Ist das das, wo sie, nennen wir es beim Namen, Geschlechtsteile durch die Straßen tragen?
Ja, eigentlich nur eins, lieber Sven, eigentlich nur eins. Ne? Da werden dann...
aus Pappmaché.
Und vor allen Dingen, das machen dann irgendwelche Hausfrauen oder so zum Teil, wo du so denkst, das kann doch jetzt eigentlich gar nicht sein, das passt nicht so richtig zusammen, ne?
Ich bin in meiner Recherche über einige Bilder gestolpert, die ganz interessant waren.
Kann ich mir nicht einfach ein anderes Fest aussuchen?
Zu spät. Du hast dir schon das falsche Fest ausgesucht.
Aber wenn du weg willst, kommen wir zu der Speedfrage: Zeitmaschine oder Privatjet?
Privatjet.
Okay.
So, nächste Frage. 30 Liegestütze oder 30 Kilometer Radfahren, ne?
Kann ich die 30 Kilometer auch rennen?
Echt? Joggst du gerne?
Ja.
Okay. Harry Potter oder Shades of Grey?
Harry Potter.
Alleinreisen oder mit Familie?
Beides gut. Beides gut. Will beides ich mich gut. Nicht entscheiden.
Muss dich auch nicht. Ist gut.
Du reist aber, also darf man das sagen, du reist gerne mit deinem Sohn? Also,
ja, auf alle Fälle, ja.
Hat er auch schon so Tendenzen? Also sagt er, Mama, ich finde deinen Job toll, ich will das auch. Man sieht die Welt und ich kann ein bisschen schreiben. Würdest du ihm dazu auch raten?
Ich sag mal so, er sagt, Mama, du hast einen tollen Job, man sieht die Welt. Er sagt aber auch, habe ich jetzt ja schon gesehen, kann ich einen anderen Job machen. Ne? Nee, würde ich ihm auf keinen Fall zuraten, weil ich nicht weiß, ob das, ich meine, wenn man sich für einen Job entscheidet, dann sollte der vielleicht auch die nächsten 40 Jahre tragen. Ne? Und da wäre ich mir jetzt beim Reisejournalismus nicht so ganz sicher, was das, also wo das so hingeht. Ne?
Und wenn er Reiseblogger werden will?
Wenn er das will. Weißt du, Anni, das Schöne ist, wenn man selber seine Träume verwirklicht, dann muss das eigene Kind das nicht mehr machen. Der kann sich aussuchen, was er will.
Kommen wir zur letzten.
Jetzt ist Sven gerade eingefroren, was ich auch nicht schlecht finde.
Ja, es war ganz kurz eingefroren.
Wir wollten das gerade schon feiern, ne?
Sorry, ich bin noch da. Letzte Speedfrage, hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
Eine Fernreise.
Ja, schon.
Ja, natürlich. Natürlich hörst du dann mein Leid raus. Ich will endlich wieder Fernreisen machen.
Ja, ja.
Ich hab noch eine Frage. Wir haben vorhin drüber diskutiert. François, weißt du, was Bibbles Käse ist?
Nee, also Käse, klar. Irgendwas mit Käse.
Darf ich noch kurz den Hörern sagen, dass wir in der Zwischenzeit das natürlich auch gegoogelt haben. Andi, du darfst jetzt gerne sagen, wer von uns beiden recht hatte.
Natürlich hatte ich recht. Google hat Unrecht.
Überhaupt gar nicht wahr. Bitte, liebe Hörer, googelt, was Bibbelkäse ist. Dann schauen wir, ob es eine Quarkspeise ist oder nicht.
Ich freue mich auf ganz viele Hörerbriefe. Ganz, ganz viele. Ja, die Zeit vergeht leider viel zu schnell, liebe François. Wir sind schon am Ende unserer Folge zum Thema Reisekultur angekommen. Ich glaube, wir könnten noch 2-3 Stunden reden. Wir haben leider gar nicht so viel Zeit. Ich kann unseren Hörern auf jeden Fall nur empfehlen, in den Buchladen zu gehen oder sich deine Bücher runterzuladen. Es sind mittlerweile über 30 Bücher, die du geschafft hast, korrekt?
Ja,
oder?
Ja.
Und nicht nur über das Reisen, vielleicht kann man das auch dazu. Du hast auch Bücher über das Elternsein, über alle möglichen Themen geschrieben. Über
den Grundschulalbtraum, genau.
Den Grundschulalbtraum.
Kommt ein Buch über Covid-19?
Nee, aber es kommt im Oktober ein neues Buch, das ich, naja, ich kann es ja eigentlich schon sagen, das sollte eigentlich früher erscheinen, aber das passte dann leider viel zu gut zu Covid-19, nämlich was sie niemals über das Reisen wissen wollten. Und ein Buch über die negativen Seiten des Reisens, aber jetzt ohne vom Reisen komplett, also es soll die Leser nicht abtören, ne? Zeigt nur die negativen Seiten, und das passte dann überhaupt bei Covid-19, weil das dann eben gar nicht lustig war.
Ja.
Also es ist kein Blick hinter die Kulissen eines Kreuzfahrtschiffes oder ähnliches.
Auch. Es ist vieles drin, aber es ist immer auch ein bisschen Humor dabei. Nur sind manche Sachen eben unter diesem, also wenn man es jetzt vor dem Hintergrund von Covid-19 sieht, dann gefriert einem so ein bisschen das Lachen, ne?
Ja.
Vielen Dank, François. Hat Spaß gemacht und hoffentlich sehen wir uns bald persönlich wieder, dass das alles wieder möglich ist. Und ja, wie gesagt, liebe Hörer, lauft in die Buchläden. Schaut euch die Bücher von François an. Wirklich, ich kann die nur empfehlen. Die sind wirklich ganz fantastisch. Sehr informativ und vor allem auch unterhaltsam. Ja, von meiner Seite vielen Dank.
Vielen Dank, liebe François.
Hast. Ja, es war mir eine echte Freude. Gerne wieder. Ja, wir sehen uns, ne?
Und ich möchte unsere Zuhörer noch einmal an unseren Instagram-Kanal erinnern. Das ist der Hin und Weg Podcast. Hin_und_weg_podcast. Ganz einfach zu merken. Schreibt uns gerne mit euren Fragen, Anmerkungen, Vorschlägen, was immer ihr loswerden möchtet. Oder wenn ihr auch Fragen an François habt, dann leiten wir die natürlich auch gerne via Instagram an François weiter. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss!